Ja, in der letzten Predigt zum Römerbrief, das ist jetzt schon wieder drei Sonntage her, haben wir den deprimierenden Wort ins Gesicht schauen, dass wir verloren sind. Kein Mensch kann vor Gott bestehen, haben wir gehört. Und niemand kann aus eigener Kraft vor Gott gerecht sein. Und im Umkehrschluss heisst das, wir sind verloren. Und der Schlüsselvers zu dem Abschnitt von letztem Mal ist der Vers 18. Zugleich wird nämlich auch der Zorn Gottes offenbar. Er bricht vom Himmel her herein über alle Gottlosigkeit und alles Unrecht der Menschen, denn durch dieses Unrecht unterdrücken sie die Wahrheit. Verloren, nicht gerecht vor Gott und dann auch noch von Gottes Zorn und Gericht getroffen. So hat sich die Situation dargestellt. Und das war keine schöne Situation. Und während ich jetzt das noch so aufgeschrieben habe, so als Mini-Zusammenfassung quasi, bin ich schon so ein bisschen ins Grübeln gekommen. Sind so Worte überhaupt noch zeitgemäß? Darf man so etwas heute überhaupt noch sagen? Oder wird man da nicht komplett als Spinner angeschaut? Die ehrliche Antwort ist, so Worte sind schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber die ehrliche Antwort ist auch, sie sind trotzdem nötig. Weil sie verkünden Gottes Wort. Und Gottes Wort hat in jeder Zeit seinen Platz oder muss ihn haben. Und genau das will ja der Römerbrief bewirken, dass Gottes Wort verkündet wird. Er will in einer verlorenen Menschheit Gottes Gerechtigkeit wieder näher bringen. Also passt es gleich wunderbar. Der Römerbrief beantwortet so die tief in uns Menschen schlummernde Frage, was muss ich tun, damit mein Leben Gott gefällt? Damit ich von Gott kann gerecht werden. Und da hat uns jetzt eben in einem Abschnitt, im letzten Abschnitt, der Paulus aufgezeigt, dass wir zu 100% versagt haben. Und das zu hören, das tut weh, finde ich. Aber wie gut, dass es heute weitergehen kann, weil wenn etwas weitergeht, dann bedeutet das ja auch, dass es irgendwie eine Hoffnung gibt. Sonst würde es ja jetzt nicht weitergehen, sonst wäre fertig gewesen. Und so dürfen wir heute weiterlesen. Wir sind letztes Mal bis zum Kapitel 3, Vers 20 gekommen. Das heisst, heute geht es Kapitel 3, 21 weiter. Und wenn ihr mitmacht und mögt, dann kommen wir bis zu 5, 11. So viel habe ich einmal vorbereitet. Mal schauen. Und ich lese aber jetzt zuerst mal einfach den Rest vom Kapitel 3 vor. Das ist 3,21 bis 3,31. Ich lese es vor, es ist ein bisschen gedruckt, aber ihr hört es ja. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sünde in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss auch der Heiden. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Wie? heben wir das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Ja, ich habe da nach Luther-Übersetzung vorgelesen und merkt bereits, es ist ein bisschen sperriger, es ist nicht ganz einfach. Der Abschnitt ist wirklich nicht ganz einfach und ich habe eine genauere Übersetzung wählen, sonst ist einfach nicht mehr so genau sichtbar, was ich euch noch zeigen will. Was noch allerdings sehr einfach ist, der Abschnitt fängt an mit «nun aber». Das heisst, der Paulus leitet einen Wechsel ein. «Nun aber», etwas Neues fängt an, oder? Und letztes Mal waren wir ja wirklich so in den tiefsten Tiefen gewesen. Und wenn ich jetzt mit «nun aber» quasi anfängt, hey, da wird doch wieder ein Funke Hoffnung sichtbar. Und was der Paulus da beschreibt, das ist weitaus mehr als ein kleiner Funke Hoffnung. Der sperrige Abschnitt, wo man manchmal so fast nicht können verstehen kann, wo so ineinander geschachtelt ist, wo kompliziert ist, ist einer der allerwichtigsten Abschnitte in der Bibel. So weit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Und darum lohnt es sich, dass wir die 11 Verse, 11 sind es gewesen, genauer anschauen. Und ich habe mir das so überlegt, dass wir quasi gewissen Wörtern nachgehen. Ich habe für mich markiert, welche Wörter oft vorkommen. Und das sind die Worte ohne, gerecht und Gerechtigkeit, so als Paket, und Glauben. Und denen gehen wir jetzt so nach. Und ich glaube, so können wir den Abschnitt ganz gut aufschlüsseln. Wenn wir das erste Mal uns auf das Wort «ohne» stürzen, dann merken wir viermal, kommt es vor. Einmal hat es der Luther anders übersetzt. Das soll uns nicht ablenken. Im Urtext stimmt es dann schon. Die vier Wörter die beschreiben den Ausweg, den Gott gefunden hat für uns Sünder. Das ist noch spannend. Normalerweise würden wir etwas beschreiben mit dem Wort «mit» oder «in dem» oder «dadurch». Und da wird es jetzt beschrieben ohne. Es gibt quasi eine Lösung und die ist ohne gewisse Sachen. Ganz eine andere Herangehensweise, die da der Paulus gewählt hat. Und wenn wir das rasch anschauen, dann sehen wir, ohne ein Zutun vom Gesetz ist die Gerechtigkeit Gottes offenbart worden. Es hat das Gesetz nie gebraucht, damit die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird. Das haben wir letztes Mal schon so ein bisschen sehe, der Paulus wiederholt das noch einmal und stellt es klar. Also ohne im Gesetz. Ohne Verdienst werden wir Sünder allein aus der Gnade von Jesu Christi gerettet. Also das, der Hinterteil ist ja klar, oder? Allein aus der Gnade. Und das vorher, das betont er aber noch einmal extra, ohne Verdienst. Ohne, dass wir irgendetwas hätten machen oder tun. Die Wiederholung kommt dann eigentlich gerade, ohne dass wir uns irgendwelche guten Werk rühmen könnten, sind wir gerecht worden. He? Es bleibt gar nichts für uns übrig quasi. Und ohne das Gesetz sind wir gerecht worden, alleine wieder an Glauben an Jesus Christus sind wir gerecht worden. Wir können also festhalten, dass unsere ganze Rettung ohne jeden Verdienst von unserer Seite passiert ist. Das grosse Wunder, dass Sünder zu Gerechten geworden sind, hat Gott ganz ohne uns gemacht. Und ich finde, das mag uns Menschen ein bisschen. Jetzt hat er das ohne uns gemacht. Nichts haben wir helfen dürfen. Nichts dürfen wir uns daran rühmen. Wir Menschen, oder? Wir wollen doch mithelfen. Wir wollen mit anpacken. Selbst wenn wir irgendwie mit zwei gebrochenen Beinen irgendwo liegen und uns muss jemand irgendwie in der Wohnung etwas helfen, ein bisschen mit anpacken wollen wir auch noch, oder? Wir wollen nicht so hilflos sein. Irgendwo wollen wir dabei sein. Und ein bisschen von dem Raum wollen wir eigentlich auch. Und darum stellt es vielleicht der Paulus da so klar, ohne. Einfach ohne. Ah, es zwackt ein bisschen. Aber wenn wir nur das Kleinste von uns würden dazu tun, dann wäre es eben nicht mehr ohne. Und Gott hat es ganz allein gemacht. Und wenn wir etwas dazu tun, dann machen wir das Wunder, das Gott gemacht hat, kleiner. Und wir machen es menschlich. Aber Gott hat es allein gemacht. Leben. Es ist schon spannend, wie das so vorkommt, wenn man dem Wort so folgen tut. Gottes Erlösungsplan kommt ohne unsere Mithilfe aus. Punkt. Das müssen wir akzeptieren. Gehen wir zum nächsten Wort. Gerechtigkeit. Und da sehen wir so vom Vers 21 bis zum 26, dass Gerechtigkeit Gottes schon im Alten Testament offenbart und bezeugt worden ist. Wir haben es vorhin gehört, sogar ohne Gesetz. He? Sie war ein Gab gewesen, genau, und es hat eben das Gesetz nicht gebraucht. Und der Paulus präzisiert dann, dass die Gerechtigkeit, von der er spricht, vom Glauben an Jesus Christus her kommt. Und er beschreibt die Gerechtigkeit als Angebot an alle Menschen. Und ich habe mir so überlegt, man könnte das Bild vom Schaufenster nehmen. Das machen wir noch gerne, oder? So ein bisschen Schaufenster. Schauen, was dort Schönes ausliegt. Und jetzt laufen wir so um einen schönen Laden vorbei, schauen dort die Schaufenster und jetzt liegt sie da, die wunderbare Gerechtigkeit Gottes. Und man könnte sie haben. Aber wir müssten in den Laden gehen und sie nehmen. Und es steht sogar gratis. Das ist das, was der Paulus hier beschreibt. Sie liegt parat. Für alle Menschen. Aber nicht alle Menschen nehmen sie an. Und jetzt ist aber die spannende Frage, wie kann es sein, dass der gleiche Gott, wo im letzten Abschnitt, oder? Wir sind jetzt im 21, wir haben im 20 noch ganz trüb aufgehört, ganz dunkel, wie kann es sein, dass der gleiche Gott, wo im letzten Abschnitt noch so, wo wir als Richter haben kennengelernt, wo kann zornig sein, wo Urteil über uns Menschen gesprochen hat, jetzt uns Sünder seine Gerechtigkeit anbietet. Wie kann das jetzt sein, dass der gleiche Gott plötzlich so ein Angebot macht. Vorne sind wir noch von seinem Zorn und seinem Urteil getroffen gewesen. Und die Antwort dazu, die finden wir im Vers 25. Und den lese ich noch einmal vor und ich wechsle noch einmal die Übersetzung. Ich gehe noch ein bisschen schwieriger. Wir nennen Elberfelder. Wir müssen bei so einem schwierigen Satz ganz genau sein. Und ich habe dafür gerade schon Anmerkungen reingeschrieben und irgendwie schaffen wir das schon. Also ihn, da ist Jesus Christus gemeint, hat Gott hingestellt, und zwar öffentlich hingestellt, so könnte man eben das Bild schon vom Schaufenster nehmen, als einen Sühneort. Kann man auch übersetzen mit Sühnedeckel. Oder wer noch eine alte Luther-Übersetzung kennt, der steht da Gnadenstuhl, und das erkläre ich später. Also ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Ja, je schwieriger der Sachverhalt, desto genauer die Übersetzung. Und da ist jetzt der Sachverhalt doch sehr komplex. In eigenen Worten, das ist manchmal das Beste, würde ich es so erklären. Gott hat Jesus Christus öffentlich, eben Schaufenster, hingestellt. Und zwar in einer ähnlichen Funktion wie ein Bundeslade. Das ist der Sühneort, der hier oben im Vers steht. Die Bundeslade ist im Alten Testament am grossen Versöhnungstag mit dem Blut vom Sündopfer, vom Opfertier, quasi besprengt worden. Man hat das Tier geopfert, man hat das Blut genommen und man hat dann den Deckel der Bundeslade mit dem Blut besprengt. Und dadurch ist die Bundeslade, wie es der Luther so schön schreibt, zum Gnadenthron geworden. Das ist wirklich ein gutes, passendes Wort. Und indem Jesus Christus jetzt, wir sind ja nicht mehr im Alten Testament, sein eigenes Blut vor Gott gebracht hat, ist der Richterstuhl Gottes zum Gnadenthron geworden. Und das Urteil, das Gott über Sünder gefällt hat, ist auf Jesus gefallen und somit erfüllt worden. Andreas hat vorhin gesagt, wenn man begnadigt wird, anerkennt man seine Schuld. Und da ist es noch anders. Man anerkennt seine Schuld und das Urteil wird gleich vollstreckt. Einfach nicht mehr einem selber, sondern am Stellvertreter, an Jesus Christus. Das Blut von Jesus ist somit nicht nur ein Symbol von unserer Vergebung, nein, es ist auch ein Symbol, dass unsere Strafe von Jesus bezahlt worden ist. Wir haben eine Strafe verdient. Es ist eine Strafe ausgesprochen worden und sie ist ausgeführt worden. Aber nicht an uns. Und wenn eine Strafe bezahlt ist, dann ist alles gut, oder? Es hat eine Übertretung gegeben, es hat eine Strafe gegeben, es ist bezahlt worden und jetzt ist eigentlich alles erledigt. Und jetzt kann man sagen, es ist jetzt ist so Raum für Gnade da. Und vom Richterstuhl zum Gnadenthron, das heisst auch, dass dank dem Opfer, das Jesus für uns erbracht hat, jetzt eben Gnade möglich ist. Jetzt bietet Gott uns die Vergebung der Sünden an und gerade noch seine Gerechtigkeit dazu. Stell mir das so vor, am Kreuz ist Jesus für uns gestorben und damit ist er zu dem Gnadenthron geworden, bei dem Wort bleiben und unsere Schuld ist uns vergeben. Und gleichzeitig ist Jesus aber schuldlos und absolut fehlerfrei gestorben. Die einzige Person, die das Gesetz erfüllt hat. Jesus ist also vor Gott gerecht. Und Gott rechnet uns die Gerechtigkeit von Jesus auch noch an. Nicht nur die Vergebung, sondern die Gerechtigkeit von Jesus wird uns auch noch angerechnet. Zuerst ist das Blut von Jesus unsere Schuld vergeben worden. Wenn man Schulden hat, wenn wir uns das an einem Bankkonto vorstellen, bei Schulden sind wir im Minus, oder? Und wenn uns die Schuld vergeben wird, dann kommen wir auf ein Null. Wir haben noch keinen Gewinn, aber wir haben auch keine Schuld mehr. Wir sind einfach auf einem Null. Und jetzt wird noch gerade eine riesige Einzahlung auf unser Bankkonto tätigt. Das ist die Gerechtigkeit von Jesus. Dass wir vor Gott dürfen gerecht sein. Also es ist nicht nur, dass wir genullt worden sind, he? Das ist ja mal eine grosse Erleichterung, hey, wenn man mal ein Schuld los ist. So. Aber gleichzeitig könnte man ja denken, ja, wie geht es weiter? Muss ich neue Schulden machen? Ich muss ja weiterleben. Und dann kommt gerade noch die grosse Einzahlung dazu, die Gott uns gibt. Wir sind vor Gott gerecht. Und das alles, wenn wir uns nachher an das ohne erinnern, ohne, dass wir irgendetwas da hätten in dieser ganzen Geschichte. Es geht nicht darum, dass unsere vergangenen Sünden nur vergeben sind. Nein, es geht auch darum, dass wir von jetzt an vor Gott gerecht sind. Das ist noch viel mehr als nur alles vergeben. Und man könnte jetzt fragen, ob das für alle Menschen, also wirklich für alle Sünder, gilt, das Angebot. Und ja, das Schaufenster ist da. Jeder kann es holen. Aber nicht jeder will es annehmen. Das ist eigentlich erstaunlich. So ein tolles Angebot, wenn wir es uns überlegen. Und wenn wir das Angebot annehmen, jetzt haben wir Parallelen, Andreas, dann gestehen wir aber unsere Schuld ein. Auch da, vor Gott. Wenn wir sagen, ich will das Angebot, ich will, dass du mir die Sünde vergisst und ich will die Gerechtigkeit von dir haben, dann muss ich auch sagen, und ich habe es nötig. Ich habe Sünde gemacht. Ich bin schuldig geworden und ich brauche die Gerechtigkeit. Und dann könnte man sagen, ja, wie nennt man denn den Schritt, wenn man das Angebot annimmt? Und den Schritt könnte man eigentlich einfach Glauben nennen. Dann fange ich doch an zu glauben. Wenn ich das annehme, wenn ich vor Gott komme und sage, ja, ich bin sündig gewesen. Ja, ich möchte die Vergebung. Ja, ich möchte gerecht sein vor dir. Das ist doch der Glaubensschritt. Den Schritt darf man Glauben nennen. Und das führt mich eigentlich sogar zu dem dritten Wort, dem Glauben, das hier noch vorkommt. Im Vers 22 wird schon klar erwähnt, dass nur die, die an Jesus Christus glauben, Gottes Gerechtigkeit bekommen. Es gibt keinen anderen Weg, um die zu bekommen. Und auch Vers 28 betont noch einmal, allein durch den Glauben. Und das Angebot gilt aber sowohl den Juden wie auch den Heiden. Sie beide, oder wir beide, wir sind ja Teil von dieser Gruppe, gehören oder werden durch den Glauben gerecht. Okay, das ist einmal der doch sehr komplexe Teil von dem Ende dritten Kapitel. Und wenn wir jetzt weitergehen, dann kommt Kapitel 4. Und jetzt wird eigentlich der Paulus alles beweisen, was er da schon geschrieben hat. Da stellt er seinen Raum und jetzt wird er es noch mit einem Beweis belegen, dass das wahr ist. Und er will auch noch einmal zeigen, dass die Gerechtigkeit wirklich sowohl für Juden wie auch Nicht-Juden zur Verfügung steht. Und der Paulus nimmt den Abraham als Beispiel. Weil der Abraham, der hat gelebt, bevor der Mose und das Volk Israel Gottes Gesetz bekommen hat. Und somit kann er wunderbar beweisen, dass es der Glauben ist, wo der Abraham hat gerecht sein lassen und nicht das Gesetz. Und dann führt er das zweite Zeugen, das ist ja Tradition im Judentum, zwei Zeugen müssen bezeugen, führt er noch den David in dem Kapitel 4 auf. Und der hat jetzt unter dem Gesetz gelebt. Das ist noch wie dieser Fall. Aber er beweist auch, dass der David am Gesetz gescheitert ist. Das Gesetz hat ihm erst die Schuldigkeit aufgezeigt. Der David, ein Ehebrecher und ein Mörder. Und dennoch ist er gerettet gewesen, wegen seinem Glauben, nicht wegen dem Gesetz. Und dann, auf dem Vers 24 von dem vierten Kapitel, redet Paulus noch zu uns. Sondern es geht dabei auch um uns. Auch uns soll der Glaube angerechnet werden. Denn wir glauben an den, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Also an Gott. Gott hat Jesus wegen unseren Verfehlungen in den Tod gegeben und er hat ihn auferweckt, damit wir vor Gott gerecht sind. Wir sollen glauben und das quasi auch an das Oni-Denken aus Kapitel 3, ohne dass wir irgendetwas hätten können dazu tun. Das ist im Paulus da noch einmal wichtig. Das war jetzt ein kurzer Abriss über das Kapitel 4, aber das könnt ihr gut daheim sonst noch einmal selber nachlesen. Im Paulus geht es aber wirklich hauptsächlich darum, dass er beweist, was in Kapitel 3 er schon gesagt hat. Und wenn wir da jetzt weitergehen, dann kommen wir zum Kapitel 5 und da warten jetzt noch die Verse 1 bis 11 auf uns. Und ganz alles werde ich nicht mehr vorlesen, aber die ersten zwei Verse und dann noch ein paar mehr. Aber die ersten zwei Verse, mit denen fangen wir mal an. Ja, ich habe euch ja da. Wir müssen ja ehrlich sein, ein paar gibt es schon noch. Die ersten zwei, die sind aber wirklich gut. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, das tut gut, nach letztem Mal, wo alles schlecht war, wo der Zorn und das Gericht Gottes auf uns gekommen ist, wenn wir jetzt glauben, wenn wir jetzt an den Jesus glauben, dürfen wir hören, weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein, auf die sichere Hoffnung zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Jetzt holt er alles raus, auf die sichere Hoffnung. Stark, wenn eine Hoffnung sogar sicher sein darf. Und dass wir wirklich die Herrlichkeit Gottes, dass wir dort werden einkehren dürfen. Und eigentlich wäre jetzt super, es wäre Schluss, oder? Es klingt nach Happy End. Aber ihr ahnt schon, es geht noch weiter. Und ich muss jetzt noch Vers 3 bis 5. Die müssen wir jetzt leider auch noch lesen, sonst hätten wir etwas verpasst. Aber nicht nur das, wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Das ist ein Dämpfer. Denn wir wissen, dass Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Wir können sagen, der Paulus gleicht unsere Rettung und unsere Rechtfertigung und den Frieden, den wir mit Gott haben, jetzt noch mit der Realität von unserem Leben ab. Weil unser Leben ist nicht einfach perfekt jetzt. Unser Leben hat immer noch Schwierigkeiten. Eben Leid, wie es da ist. geschrieben. Und dann sagt er, aber weil wir schon den Himmel in uns haben, das ist, sagt er da am Schluss, Gottes Liebe in unser Herzen gegossen. Wir haben den Himmel in uns. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Weil wir den Himmel schon in uns haben, dürfen wir stolz sein auf das Leid. Eieiei. Das Leid lehrt uns, standhaft zu sein. Die Standhaftigkeit wiederum lehrt uns, dass wir uns bewähren müssen. Und die Bewährung lehrt uns, zu hoffen. Und hoffen, könnte man doch sagen, ist das Licht in die dunkle Welt raus. Dass es Hoffnung gibt, ist doch das Licht in die dunkle Welt raus. Und ganz ehrlich, der Abschnitt, der fordert mich raus. Extrem. Ich neige dazu, wenn ich Leid in meinem Leben habe, Herausforderungen, Schwierigkeiten, dass ich das Leid beklage. Dazu neige ich. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich bin nicht der Einzige mit dieser Neigung. Ich möchte möglichst glatt durchs Leben kommen. Das wäre mein Wunsch. Und jetzt sagt der Paulus da, dass wir stolz darauf sein sollen, wenn wir etwas erleiden müssen. Kann ich da dazu Ja sagen, habe ich mich gefragt. Und ich habe ja jetzt dich gefragt heute Morgen. Kannst du da dazu Ja sagen? Ich glaube, dass wir uns die Frage gut überlegen müssen. Weil sie hinterfragt unseren Glauben. Mein Glaube an Jesus Christus bedeutet auch, auf Jesus Christus zu vertrauen. Und Glauben und Vertrauen sind eng miteinander verknüpft. Dann prüft jedes Leid in meinem Leben auch mein Vertrauen und mein Glauben auf Jesus. Wenn dann mal Leid kommt, wenn Schwierigkeiten kommen, glaube ich denn wirklich an den Jesus? Vertraue ich wirklich auf ihn? Das wird prüft. Bei ruhiger, glatter See braucht es wenig Vertrauen auf Jesus. Vielleicht sogar gar kein. Aber wenn dann ein Sturm kommt, oder, dann ändert es. Und so ist es auch den Jüngern gegangen, wo sie mit Jesus auf dem See waren, wo Sturm kam, haben sie Angst bekommen und sie haben Jesus geweckt und er hat sie getadelt. Und ich möchte das noch rasch vorlesen. Das ist doch die Geschichte aus Markus 4. Da kam ein starker Sturm auf, die Wellen schlugen ins Boot hinein, sodass es schon voll lief. Jesus schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Seine Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, macht es dir nichts aus, dass wir untergehen? Das Leid ist ins Leben gekommen. Jesus stand auf, bedrohte den Wind und sagte zum See, werde ruhig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Wenn wir Jesus wirklich unser Leben anvertrauen, dann müssen wir quasi uns auch vor dem Sturm nicht fürchten. Oder dann sollen wir uns vor dem Sturm nicht fürchten. Und der Paulus nimmt das wieder auf, noch der Vers 11 vom heutigen Abschnitt, Römer 5, Vers 11. Und nicht nur das, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. Und ich glaube, bevor wir dann nächste Woche, da geht es nämlich weiter, im nächsten Abschnitt werden wir uns mit dem neuen Leben befassen, wo wir in Jesus haben, müssen wir unbedingt zuerst noch einmal etwas klären, und zwar für uns. Und zwar die erste Frage, hast du das Geschenk vom Gnadenthron schon angenommen? Ich gehe davon aus, die meisten haben das Geschenk vom Gnadenthron angenommen. Also, dass Jesus zu unserem Erlöser wird, dass unsere Schuld tilgt ist und dass wir vor Gott gerecht sind. Und wenn es noch nicht angenommen ist, dann nimm doch die Frage mit, ob du es nicht möchtest annehmen. Es liegt da, ausgelegt im Schaufenster. Sag zu Jesus, ja, ich möchte es annehmen. Ja, ich glaube an dich. Ja, ich brauche die Vergebung und ich möchte vor Gott gerecht sein. Und die zweite Frage ist dann, wie gross ist unser Vertrauen auf Jesus wirklich? Wie gross ist unser Glaube wirklich? Können wir die Vers 3 bis 5, also mit dem Stolz sein auf unser Leid, bejahen? Ich glaube nicht, dass man das jetzt so gerade aus dem Stand nur mal könnte sagen. Ich glaube, das muss durchdacht sein. Und ich weiss, dass es unüblich ist, in einem Gottesdienst von Hausaufgaben zu reden. Aber ich habe mir überlegt, unüblich ist ja nicht unmöglich. Und somit mache ich es. Nur so als Ausnahme. Und ihr seid einfach eingeladen, die Fragen oder die, die ihr noch länger mitnehmen und prüfen, einfach mitzunehmen und durchzudenken. Und ganz wichtig, wenn wir die Frage durchdenken, ist noch, dass wir wirklich daran denken, der Paulus will mit dem Römerbrief unseren Glauben stärken. Und er will uns motivieren. Und da ist es wichtig, dass wir immer wieder unsere Haltung und unseren Glauben überprüfen. Und wenn wir auf diese Fragen, vor allem gerade auf die zweite, können Ja sagen, dann stärkt das unseren Glauben. Ungeheuer. Und es motiviert uns. Und darum denke ich, ist es gut, wenn wir das mitnehmen. Ich bete mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir sind stolz, wie es da steht. Wir sind stolz darauf, dass wir zu dir gehören dürfen. Und das verdanken wir alleine Jesus Christus, deinem wunderbaren Sohn und Herr, unserem Herr. Durch ihn sind wir gerecht und haben Frieden mit dir. Und wir bekennen, dass wir keinen Anteil daran haben. Danke, dass du uns Glauben schenkst. Und Jesus, lass uns die Fragen gut bewegen. Und ich wünsche mir, dass du uns da auch Glauben schenkst, dass wir sie gestärkt mit Ja dürfen beantworten. Amen.